Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Tja, hi, schönen guten Tag. Caro Corneli, das bin ich. Und heute ist hier im Studio meine wirklich allerbeste Freundin Chrissy Nichols. Hi.
Hi.
Du bist Schauspielerin, Musikerin, knallschön und warm ums Herz. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann schlafe ich mal auf deiner Couch.
Ja.
Zum allerersten Mal habe ich dich auf der Bühne gesehen, im Nackten Wahnsinn. Also, das müssen Sie jetzt nicht kennen. Ich kannte das allerdings. Das ist ein Stück von Michael Frayn. Da hast du die Poppy gespielt und ich habe dich auf der Premierenfeier kennengelernt. Und es ist normalerweise so bei uns, dass ich eine kurze Anekdote über meinen Gast erzähle. Allerdings habe ich die Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben, nicht halb so gut auf der Pfanne wie du. Darum würde ich dich bitten, dass du die Geschichte kurz erzählst, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, no pressure, kann ich machen. Ich habe diese Premiere gespielt und darf ich die Verbindung sagen? Dein damaliger Partner war mein Hospitant, also der hat mir den Kaffee gekocht damals. Der ganz sehr freundlicher Junge. Und dann waren wir auf dieser Party, waren dann da irgendwann, wollten gehen und ich bat meinen Hospitanten.
Also den Anton?
Den Anton. Freundlicherweise, ob er meinen Rucksack tragen könnte, weil ich war einfach voll beladen und man kennt es ja. Und dann sind wir losgelaufen, du gingst neben ihm her, ich habe dich nur gesehen, wir hatten vorher kein einziges Wort miteinander gesprochen, gingen also alle gemeinsam Richtung Straße, ich glaube zum Taxi und dann gucktest du mich eine böse an und sagtest, wenn du jetzt keinen Stress haben willst, dann trägst du deinen Rucksack lieber selber.
So ein Biest bin ich gewesen.
And that was the beginning of an amazing love story, yeah.
Ja, aber das ist schon wirklich schräg, dass daraus eine Freundschaft werden konnte. Ich hätte mir in die Hosen gemacht, wenn jemand mich derart angegangen hätte.
Aber ich hatte gar keine Angst.
Du hattest gar keine Angst?
Nein, ja. Ich fand das total berechtigt, weil ich dachte, okay.
Das ist eine wunderschöne Geschichte und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Noch eine ganz unglaubliche Story werden wir nachher hören. Unser Autor Marius Elfering bringt die mit. Es ist die Story von Juliane Diller. Ihre Geschichte spielt ganz weit weg. Und das, was ihr passiert ist, naja, das passiert eigentlich keinem.
Ich hörte die Stimmen des Waldes. Ich hörte die Vögel, die Insekten und die Frösche. Alles Tiere, die ich aus Panguana kannte. Und der Wald sah auch so aus wie den ich kannte. Und das hat mir dann ziemlich schnell das Gefühl gegeben, ich habe es überstanden, ich habe es überlebt.
Mehr von dieser Frau, von Juliane Diller und dem, was ihr passiert ist, werden wir später hören in unserer Geschichte der Woche. Jetzt allerdings Christine Nichols.
Woohoo.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir wollen erstmal die Tiefe unserer Freundschaft unter Beweis stellen. Ich werde jetzt einen Satz beginnen und du wirst ihn dann einfach vervollständigen, ja?
Okay.
Make-up ist wie Gulasch.
Gulasch. Ich dachte, ich sollte Gulasch sagen.
Nein. Make-up ist wie Gulasch.
Es wird am nächsten Tag besser.
Ja, das stimmt.
Ist es so?
Ja, ich sage das deswegen, weil du trägst das Make-up von gestern.
Das stimmt nicht.
Und das steht dir einfach ganz fantastisch.
Danke.
Das sieht ganz toll aus. Also, beste Freunde sind natürlich in erster Linie dafür da, um sehr viel Spaß zu haben.
Ja.
Aber manchmal fangen sie einen auch.
Das ist ja auch, das schließt sich ja auch nicht aus, finde ich.
Ich sage immer, das ist jetzt aber wirklich frei zitiert aus der Bibel, du kannst nicht tiefer fallen als in Chrissys Hand.
Oh mein Gott.
Oh.
Das möchte ich mir tätowieren, so aufs Bein, übers Knie,
ja.
Wie es Leute jetzt so haben.
Ja, da könntest du dir lustige Rechtschreibfehler genehmigen,
funny.
Wie das heutzutage so üblich ist. Also was macht für dich, sagen wir mal, eine Freundschaft aus? Vielleicht jetzt noch nicht im Besonderen unsere.
Eine Freundschaft macht aus, dass ich mich wohlfühle mit dem Menschen und der sich gleichermaßen mit mir und man irgendwie verbunden ist und vielleicht mal kurz alles andere vielleicht auch mal vergisst.
So. Ja.
Ich würde jetzt gar nicht sagen unbedingt, dass es immer absolute Ehrlichkeit sein muss oder wie auch immer, weil man hat ja, finde ich, verschiedene Freunde, die verschiedene Dinge auch bedienen. Einfach so mit dem einen redet man sehr viel über Probleme, mit dem anderen macht man nur Quatsch, mit dem nächsten geht man am liebsten essen, wenn man so gerne gemeinsam isst. Und wir haben ja alles.
Ja, das stimmt. Tatsächlich haben wir alles, was man haben kann, auch schon mal. Also inklusive, dass ich wirklich weinend in der Nacht vor der Tür stand, ja. Und dann bei dir übernachten durfte. Und dann habe ich mich da so richtig eingewanzt, mehrere Tage lang.
Und ich weiß noch, wir hatten von meinen Schwiegereltern so eine Wurst bekommen. So eine Stracke, ja, so eine Rauchwurst, die man aufhält. Und jeden Tag wurde bei uns was, wurde die so ein paar Zentimeter kürzer. Und irgendwann hing da nur noch das Ende, die Schnur.
Ja, ich hab eine ganze Rauchwurst gegessen.
Ganz stark.
Ich habe viel übers Leben nachgedacht. Ich schulde dir eine Menge Geld. Bargeld, das du immer dann so rauslässt, wenn ich mal vor der Tür stehe.
It's okay.
Und sage, Nick, jetzt kann ich bitte mal einen 20er haben? Ich bin gerade knapp bei Kasse.
Aber dann gehst du auch meistens wieder.
Ja.
Du holst dir das Geld und gehst dann.
Ja, ich nehme die Kohle und weg bin ich. Aber es ist auch, also für mich ist auch wichtig, dass man sich zanken kann. Und
übrigens, ich wollte noch, bevor wir zum Zanken kommen, wir sehen uns ja teilweise auch gar nicht so oft. Also wir brauchen ja manchmal Anläufe. Du hast, glaube ich, wirklich bei meiner Agentur angefragt, ob ich heute herkomme. Das finde ich wahnsinnig bezaubernd.
Weil ich Sehnsucht nach dir hatte.
Das ist voll schön.
Habe ich bei deiner Agentur gefragt, ob du mal Zeit hättest zum Interview. Das ist in der Tat richtig.
Das ist total bezaubernd.
Aber man kann es vielleicht sagen, wir haben uns auch gezankt.
Ja, das haben wir.
Und zwar gestern.
Ja.
Vor dieser Aufzeichnung
Ich stand mitten auf der Straße im Friedrichshain und war wirklich, also es war arg. So, ich musste mich kurz hinsetzen, weil ich dachte, ich heul gleich vor Wut.
Ja.
Und kam dann zu spät zu meinem Termin.
Du hast mir Schimpfwörter an den Kopf geworfen.
Das stimmt. Ich mache das leider. Das ist eine ganz schlechte Eigenschaft. Ich glaube, du bist viel intelligenter im Streiten, weil du mich total, du weißt, welchen Knopf du drücken musst. Du kannst mich provozieren. Und ich kann dann einfach nur noch sagen,
gar nicht.
Fuck you.
Das sagen wir hier ja nicht so, das piepen wir bitte piepen.
Das piepen.
Aber das ist tatsächlich gestern auch gefallen. Du hast mir dann aufgelegt, hast Piep you gesagt und dann habe ich kurz überlegt, wow, kommt die jetzt nicht zur Sendung, weil wir uns so gezankt haben. Und es ging auch um den Inhalt. Wir konnten uns nicht so richtig einigen, worüber eigentlich geredet werden soll. Habe ich dann beschlossen über das Wesen der Freundschaft und darüber, dass man, ich bin einfach gerne ehrlich und wenn das... Also zu dir, ich weiß Gott nicht zu allen, aber zu dir bin ich gerne ehrlich. Und wenn das dann unangenehm ist, dann legen wir auch schon mal auf und schreien uns an.
Aber dann haben wir uns ja wieder lieb, weil ich finde, das ist ganz wichtig und ganz gut, weil wir das miteinander eben können und weil wir voneinander überhaupt nichts faken können.
Hast du schon mal mit einer Freundin Schluss gemacht?
Ja.
Wie das?
Ich hab Piep-Ju gesagt. Nein, wie lustig das übrigens wäre, wenn ich wirklich Piep-Ju gesagt hätte.
Das wäre wirklich lustig.
Das war ein Vorfall, da kam jemand anders zu Schaden, gesundheitlich durch sie. Und dann habe ich gesagt, das geht für mich nicht mehr.
Ja?
Ja. Du weißt auch, wer das ist, wir sagen natürlich nicht, wer
das ist. Ja. Mir hat mal eine Freundin den Mann abgenommen. Und da habe ich mich dann beschwert. Also sagen wir mal, ich hatte ihn auch schon halbwegs losgelassen. Aber ich fand es trotzdem nicht in Ordnung, dass sie sofort zugegriffen hat.
Na, da gilt die Zwei-Jahres-Regel.
Da habe ich sie dann angerufen und habe mich beschwert. Und da hat sie auch die Freundschaft beendet. Und zwar sagte sie den goldenen Satz, und der klingt immer noch in meinem Ohr. Sie sagte, fahr zur Hölle, Caro. Und das wollte ich dann auch einfach so stehen lassen in all seiner, es ist schon brachial gewesen.
Alter, das ist hart.
Aber es wohnt auch eine Schönheit in dem Satz, fahr zur Hölle, Caro.
Ja.
Was du von mir nie hören wirst, meine Liebe, ist, fahr zur Hölle, Chrissy, denn ich habe dich wirklich sehr, sehr gerne. Du bist das +1 auf meiner Gästeliste des Herzens.
Ist das schön.
Ja. In meinem Herz, da ist noch Platz für dich.
Mir ist gerade eingefallen, du hast mir meinen Mann vorgestellt.
Ich habe dir auch deinen Mann vorgestellt, das ist richtig. Das war das Mindeste, was ich tun konnte.
Vielen Dank nochmal dafür.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt dahin überleiten soll, aber ich habe ein Herbstgedicht geschrieben.
Vielleicht, weil ich ja auch Gedichte schreibe.
Ja, du schreibst ja Songs
eben,
eher.
In gesungener Form.
Das stimmt. Ja, vielleicht deswegen. Also das Herbstgedicht geht so... In einer Birne summt eine Wespe. Es ist Herbst.
Ist das ein Haiku?
Nee, das ist einfach ein Zweizeiler. Aber tatsächlich bist du ja als Songschreiberin auch jemand, der Leuten sehr viel Mut macht. Ne?
Ich hoffe, das wäre schön, wenn es so ist.
Also mir. Du hast einen Song geschrieben, der heißt Krieg. Und in diesem Song bist du quasi wie eine Soldatin, die ihre Bodentruppen, so heißen die in dem Song, anführt. Und zwar Richtung Gegner, und der Gegner ist die Angst, so heißt es. Mhm. Quasi das lyrische Ich, ja, stellt sich der Angst gegenüber und dann werden deine Bodentruppen aktiviert. Dann heißt es immer, Bodentruppen, seid ihr kampfbereit, schon die ganze Zeit. Und da steckt für mich so viel drin, weil du sagst, man muss sich klar werden, dass der Gegner die Angst ist. Mhm. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber und die lähmt uns einfach. Mhm. Und dann muss man sich dem entgegenstellen.
Ich glaube, Angst ist immer, ich habe mal so einen halbseidenen Satz gelesen, so ein oblatendünnes Psychologie-Halbwissen. Angst ist gefrorene Energie.
Wow.
Wenn nichts mehr weitergeht, so, alles so ist.
Ja.
Und das ist natürlich schlecht, weil dann kommt ja nichts in Fluss, dann geht es ja einfach nicht weiter.
Konntest du dir selber auch Mut machen mit dem Song?
Als ich ihn performt habe, glaube ich schon. Und das ist auch natürlich schön, wenn da Leute vor dir stehen, viele Leute, und die können das mitsingen und heben die Faust hoch. Ich würde den Text heute auch noch so total unterschreiben. Ich würde ihn nicht mehr wie damals so schreien, glaube ich. Ich habe mich vom Schreien verabschiedet, weil ich nicht mehr so wütend bin einfach.
Du machst auch einen sehr ausgeglichenen Eindruck.
Ja, verrückt.
Ja.
Ich bin selber ganz erstaunt. Ich habe mich da musikalisch jetzt sehr verändert.
Ja.
Aber die Texte würde ich trotzdem, also ich mag die immer noch. Das ist ja,
ja.
Wie Kinder, mit denen man jetzt nichts mehr zu tun hat. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel.
Ich weiß, ich sag mal jetzt einfach trotzdem, ja. Prada Meinhof heißt der Act, mit dem du das gemacht hast,
genau.
Falls die Leute, die uns jetzt zuhören, den Song mal hören wollen.
Ja.
Der ist nämlich wirklich fantastisch.
Ja,
hört euch diesen Song an und stellt euch eure Angst.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr.
Also ich heiße Sabine. Im letzten Jahr bin ich zunächst erstmal 65 geworden. Und damit war es so, dass ich mir überlegen musste, wann reiche ich meine Rente ein. Eigentlich wollte ich nicht auf Rente gehen. Also zumindest konnte ich mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Ich bin Schulleitung in einer berufsbildenden Schule und arbeite mit vielen Menschen zusammen und natürlich auch mit dem Kollegium. Ja, und dann war die Frage, wollen die so eine alte Leitung noch haben? Dann habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich nicht aus eigenem Wunsch länger bleiben, sondern ich möchte eigentlich auch gewollt sein. Dann bin ich zu der Lösung gekommen, dass ich eine Wahl gemacht habe, wo die Mitarbeiter mich wählen konnten oder auch nicht, mit roten und grünen Zetteln. Und wer gegen mich war, hat rote Zettel in die Box gesteckt und wer dafür war, hat grüne Zettel reingesteckt. Und mein Chef hat dann die Box aufgemacht, hat das angeguckt und hat gesagt, ihr wählt. Also mit wie viel, weiß ich nicht genau, möchte ich auch nicht wissen. Wenn ich nicht gewählt worden wäre, wäre ich sicherlich traurig gewesen. Aber es wäre auch gut gewesen, weil dann müsste ich was anderes machen und nicht was, was nicht gewollt ist. Es war eigentlich eine Situation, wo ein Bruch gut möglich gewesen wäre. Aber das heißt auch, dass man sozusagen von der Welt, die sich dann weiterentwickelt, nichts mehr mitkriegt. Ich glaube, dass man eine Anforderung braucht, um in der Welt zu bleiben. Sonst fällt man aus der Welt raus. Freunde von mir, die hier im Haus wohnen, die sind eben auf Rente gegangen. Und dann treffe ich die morgens, er geht Brötchen holen und lächelt mich so an und sagt, er geht jetzt Brötchen holen. Ich sage, ja, okay, ich gehe jetzt was erleben.
Chrissy Nichols ist immer noch mein Gast.
Hi.
Du bist natürlich meine beste Freundin.
Du bist auch meine beste Freundin.
Beste Freundin. Und du hast, das weiß ich, schon lange in deinem Herzen hegst du den Wunsch, mal eine Adelsexpertin zu sein, eine Royals-Expertin im Radio.
Stopp.
Ich möchte dir hiermit die Chance geben, eine Royals-Expertin zu sein.
Caro, ich bin ja schon eine Royals-Expertin.
Ja.
Also natürlich mit sehr schlechtem Wissen über alles. Und
ja.
Es gibt ja Leute, die können wirklich aufzählen von Königin Victoria und so weiter.
Ja. Die hatte neun Kinder.
Die hatte neun
von
Kinder.
Von allen kannte sie die Vornamen.
Auf jeden Fall, ich fand's lustig. So kann ich das nicht. Aber ich habe irgendwie mich vor 2 Tagen auch schon wieder dabei ertappt, wie ich die Mutter von Prinz Philipp, Alice von Battenberg zum Beispiel, gegoogelt habe. Und weil Sigmund Freud die verstümmelt hat. Und so. Also ganz abgefahrene
Nummern.
Ja, die haben
okay.
alle miteinander
Jetzt
zu tun.
Jetzt sagen wir erstmal, wir haben jeder unsere Royals-Tasse mitgebracht. Auf meiner ist Her Majesty Queen Elizabeth II Diamond Jubilee 2012. Jubilee 2012 abgebildet. Was ist auf deiner Tasse drauf?
Ich habe die Harry und Meghan Tasse. Da steht Saturday 19th May 2018. St. George's Chapel, Windsor Castle.
Komm, wir stoßen mal an. Prost, meine Liebe.
Es ist halt so uncool, ne? Es ist halt total spleenig.
Ja.
Aber ich komme ja aus England, beziehungsweise mein Vater, und ich bin halt so aufgewachsen, dass das immer einen Stellenwert in meinem Leben hat. Und meine Oma, die letztes Jahr verstarb, mit der habe ich noch die Hochzeit von Harry und Meghan geguckt. Dafür bin ich extra zurückgefahren in unsere Provinz, wo wir herkommen oder wo sie gelebt hat da. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass das so einfach so ein Teil von mir ist.
Ja, jetzt sag doch mal, was geht da ab? Man hört ja die schlimmsten Sachen. Es raschelt, sagt man, glaube ich, im Blätterwald.
We hate Meghan.
Harry und Meghan haben sich verabschiedet nach Amerika.
Ja.
Und seitdem vergeht keine Woche, in der nicht das neue Blatt oder die abgefahrene Omi-Illustrierte berichten, dass da alles drunter und drüber geht. Was weißt du darüber?
Ich glaube, die haben sich einfach, oh Gott, ich fühle mich wie Ralf Morgenstern. Schöne
du
Grüße an
dich. Du bist Ralf Morgenstern.
Nicht ganz, aber auf jeden Fall, was geht da ab? Ich glaube, die haben sich ein bisschen verhoben. Und zwar damit, dass die gedacht haben, na, uns steht halt die Welt offen und wir kriegen das schon hin und wir sind so fame und wir sind eine absolute Brand. Und sie hatten ja auch recht eigentlich mit dem Gedanken, dass sie die
Brand, Anmerkung der Redaktion, Marke.
Dass sie die Monarchie, die ja natürlich wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich ist das ein obsoleter Verein. Die wollten das Ganze ja modernisieren und da, warum auch nicht Profit rausschlagen, why not? Ich glaube aber, dass die gar nicht so beliebt oder gefeiert sind, wie sie selber glauben. Jetzt haben sie ja diesen wahnsinnigen Netflix-Deal für 150 Millionen Dollar, was ja absurde Summen sind. Die brauchen sie aber auch, weil sie eben so viel Sicherheitspersonal haben, weil sie sich eine fette Riesenvilla gekauft haben, weil sie noch Schulden in England abbezahlen. Die kriegen ja kein Geld mehr von der Queen oder vom englischen Volk. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ich habe aber das Gefühl, der Hype an sich ebbt ab.
Der Hype ebbt ab. Das war Royal-Expertin Chrissy Nichols für +1. Einen herzlichen Applaus. Ich bedanke mich sehr wirklich für diese...
Ansonsten bin ich Punk. Hallo.
Kurze Zusammenfassung. Toll, wirklich. Schön, dass du mich darüber mal ins Bild gesetzt hast.
Du wolltest
hast.
Das ja wissen.
Absolut.
Ich meine, wenn der Brüggemann über Brot reden kann, dann kann ich auch über die Royals reden.
Oder? Auf jeden Fall.
Finde ich.
+1. Die Antwort.
Ganz herzlich willkommen, Tilman Bem. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir haben eine Frage an Sie. Und zwar würde ich da gerne einen kleinen Bogen machen. Leute, die schon mal die Fernsehserie Game of Thrones gesehen haben, sind vertraut mit dem Ausspruch Winter is coming. Und das bedeutet so ungefähr, dass etwas Unheilvolles, nicht näher Bekanntes, sich nähert, ja, und dass man sich am besten schon mal dafür bereit macht, so ungefähr. Das könnte im Falle von Deutschland 2020 jetzt auch heißen, Herbst is coming. Denn im Moment gibt es eine diffuse Stimmung in der Luft und die wird zum einen von Politikern gemacht, zum anderen aber auch von allen anderen Leuten, habe ich das Gefühl, schon aufgegriffen. Und diese Stimmung ist, macht euch mal alle miteinander bereit, es wird ein sehr, sehr harter Herbst werden. 2 Fragen an Sie. Ist es zum einen schlau, von der Politikerkaste so eine, wie soll ich sagen, ja fast schon Angst zu verbreiten? Ist es klug zu sagen, alles wird übrigens ganz, ganz schlimm? Ja, und die andere Frage würde sich dann danach anschließen.
Ob das jetzt von Politikerseite gut ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also ich finde gut, dass mit Vorsicht, ne? Mhm. Also wir kriegen, könnte wieder was kommen im Herbst irgendwie und seid
vorsichtig. Es geht natürlich, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, um Corona wie auch sonst und
genau.
Um möglicherweise bevorstehende Lockdown-Geschichten.
Alles andere, wenn, also macht euch mal richtig, also es könnte ganz schlimm werden, es könnte schon wieder Panik verbreiten, ne? So,
ja.
Dass die Leute wieder, weiß ich, einkaufen und sonstiges, die Regale wieder leer sind. Denke ich mal, dass das dann wieder passieren könnte. Dass man den Leuten sagt, bitte seid vorsichtig, jetzt kommen wieder die Wintermonate, wir bewegen uns ja dann wieder nur in geschlossenen Räumen. Ne?
Mhm.
Also so, was man jetzt macht, ne? Fenster überall auf.
Ja.
Geht ja dann nicht mehr irgendwie. Nee. Ne? Also ich hatte gerade letztens ein Seminar selber als Teilnehmer, da saßen wir mit offenen Fenstern. So.
Im November. Um diesen Durchlüftungseffekt zu haben, genau. Weniger Aerosole. Ne?
Im November möchte ich gar nicht sitzen mit Pelzmantel und sonstigen irgendwie. Und,
der würde Ihnen aber gut stehen.
Bestimmt. Ach, danke.
Okay, also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das nur von den Politikern ausgeht, diese Panikmache. Das scheint jetzt eigentlich, kommt das aus allen Ecken, habe ich den Eindruck. Das ist nicht so besonders klug und es ist auch nicht angenehm, muss ich sagen.
Ja, weil es Angst macht.
Ja.
Es macht Angst und wenn ich Angst habe, kann ich nicht mehr frei denken.
Angst ist kein guter Ratgeber. Genau. Angst ist gefrorene Energie, haben wir heute schon gelernt.
Von Diplompsychologin Dr. Nichols.
Genau. Die andere.
Gefrorene, das ist eine schöne Bezeichnung, ja.
Okay. Vielen Dank, ich hatte sehr viel Angst.
Die andere Frage, die ja viel wichtiger ist: Wie können wir uns denn innerlich dafür bereit machen, für diese Zeit?
Ich würde mir einfach überlegen, was tut mir gut. Also es gibt so bestimmte Sachen, die kann man so unter bestimmten Griffen. Also man könnte sagen, so ich mache mir einen Notfallkoffer. Ne? Dass ich sage, so, also einen virtuellen Koffer. Ne? Wo ich sage, so, welche Dinge tun mir gut? Ob das schöne Bilder sind, ob das eine Musik ist, die ich gerne höre. Ob das so, ich mache einen Spaziergang. Ne? Also solche Sachen, sich da reinzutun und sagen, okay, wenn es wieder schlimm wird, dann kann ich diesen Koffer aufmachen und reingucken. Ach stimmt, Mensch, die Musik höre ich immer gerne, wenn es mir schlecht geht. Ne? Oder ich gucke mir vom letzten Urlaub irgendwie die Bilder nochmal an.
Darf ich mal was fragen? Mhm. Von was gehen wir denn aus? Also wir gehen von einem Lockdown jetzt wieder aus? Oder was wird denn so schlimm? Also
die Frau Nichols kommt wie immer aus dem Mustop. Wollen Sie sagen oder soll ich?
Naja, ich glaube nicht, dass jetzt wieder so ein Lockdown wie im Frühjahr kommt, glaube ich nicht irgendwie. Mhm. Dass es einzelne Menschen trifft, dass sie sagt, wird so angesteckt, jetzt für 14 Tage zu Hause bleiben, wird es bestimmt geben. Ne? So, was mache ich die 14 Tage zu Hause? Ne? Was mache ich, wenn ich alleine bin, die 14 Tage zu Hause? Ne? Kann einem auch Dach auf den Kopf fallen. Was mache ich, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause bleiben muss, irgendwie in unserer Wohnung? Ich darf nicht raus. Ne? Also wenn ich das in Spanien erlebt habe, ne? Die durften ja wochenlang mit ihren Kindern gar nicht rausgehen. Was mache ich denn dann? So, jetzt haben wir die.
Ich möchte lösen.
Ja?
Ja, man sperrt, also was heißt sperrt? Man setzt die Kinder in ihr Kinderzimmer und lässt sie alle 5 Staffeln Pepper Woods gucken.
Sehr gut.
Und wenn fertig ist, von vorne.
Ja, das ist auch was für einen Notfallkoffer, ne? So, ja. was mach ich da, ne? So, was gefällt den Kindern? Oder muss ich vorher noch was besorgen irgendwie, ne?
Ja.
So, also solche Sachen sich vorher zu überlegen, ne? Wenn wir es nicht brauchen, ist ja schön. Aber wenn wir es brauchen, ist es gut, okay, da habe ich es, nehme es zu mir und kann es aufmachen. Ne? Also mich erinnert es so ein bisschen, im Krankenhaus hat man auch einen Notfallkoffer, da hat man auch Notfallpläne. Ne?
Ja.
Viele sind nicht gebraucht worden bis jetzt irgendwie, aber ich habe sie. Mhm. Ne? Und gucke da immer noch mal rein, sind die aktuell.
Okay, das wäre jetzt also virtuell ein Koffer, in dem ist Musik, in dem ist ein Buch, in dem ist halt vielleicht so ein bisschen Tee oder mal ein Bier, ja, was sowas, einen runterholt, sowas in der Art. Und dann übersteht man diese Zeit schon. Ja.
Also was ich auch noch, Weihnachtszeit, wie wird es in der Weihnachtszeit? Ganz viele Weihnachtsmärkte haben ja schon gesagt, sie machen nicht auf dieses Jahr. Ne? So, wie mache ich das?
Wo soll ich denn meinen Glühwein jetzt her?
Ja, genau, so, ne? So, schöne Glühweinrezepte suchen, neue Sachen ausprobieren. Ne?
Vielen Dank,
wir
werden das machen.
Man muss vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, da werden Sie mir sicherlich recht geben, es heißt, es ist während dieses Lockdowns und während der Frühjahrsmonate unheimlich viel getrunken worden, hinter verschlossenen Türen, in den 4 Wänden, privat, dass man vielleicht daraus lernt und beim nächsten Mal das ein bisschen runterfährt, weil ich glaube, das war nicht für alle Leute gut, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir jetzt hier immer sind, ja, wenn wir nirgendwo hin müssen, dann können wir uns ja auch morgens um 10 ein Bier aufmachen. Nicht so eine gute Idee, nee, tatsächlich.
Überhaupt nicht. Aber das ist auch wirklich nochmal ein anderes Thema, also Alkoholkonsum. Ich sage ja immer vor 18 Uhr nicht.
Vor 18 Uhr. Ich sage vor 20 Uhr.
Okay, gut, 20 Uhr.
Und hier nie alleine.
Ich sage da jetzt gar nichts.
Gut. Ja, dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie da gewesen sind und hoffe, wir kommen alle gut durch die schwere oder eben nicht so schwere Zeit.
Vielleicht
Leute,
ist es auch eine gute Zeit.
Herbst is coming. Ich sag immer, bunter wird's nicht. Soeben tat sich hier die Studiotür auf und es erschien schön groß und blond im Gegenlicht Marius Elfering. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Hi zusammen.
Du bist ja nicht das erste Mal da. Nee. Wir hatten schon mal gemeinsam eine Geschichte, wo wir uns auch hier im Studio getroffen haben. Da ging es um die Zeugen Jehovas und den langen, langen Weg hinaus aus den Zeugen Jehovas. Du bist freier Journalist und ja, beschäftigst dich beruflich mit eben solchen langen und verrückten Geschichten. Und diese Story, die du uns heute mitgebracht hast, die spielt im Regenwald. Warst du schon mal im Regenwald?
Ja, das ist, ich glaube, so 10 Jahre her. Mhm. Das war in Tansania. Das war ganz kurios, weil wir da von der Schule aus damals noch waren. Da war ich, das war kurz nach meinem Abschluss. Genau, und da war ich im Regenwald, aber so richtig Erinnerungen habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß noch, es war grün, es war warm, es war feucht.
Ja.
Das, was man halt so mitnimmt. Und ich war dann auch nur 2 Stunden irgendwie.
Wann warst du denn da, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst? Wie alt warst du da?
Jetzt bin ich 27, 10 Jahre, da war ich 17. Aber der Zeitraum im Regenwald war so knapp, das waren irgendwie nur 2 Stunden oder so in Begleitung, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich bin hier der Regenwald-Experte schlechthin. nimm mich mit in den Wald und ich führe dich raus. So.
Okay, ja. Das braucht sie aber für unsere Geschichte heute auch gar nicht. Christi, ich frage der Vollständigkeit halber nochmal nach. Ich meine jetzt nicht, ob du schon mal im Wald warst, als es geregnet hat, sondern im Regenwald.
Scherzkeks. Mir wurde mal versprochen, als ich auch von der Uni aus nach Peru geflogen bin, dass ich in den Regenwald gehen würde. Und ich bin, glaube ich, hier die Einzige am Tisch, die sehr dumm war und das geglaubt hat und sich hat gegen Gelbfieber impfen lassen. Mhm. Also ich war im Tropeninstitut. Ich könnte in den Regenwald, aber ja. Ich war nicht da.
Du warst nicht da. Ich war auch noch nicht im Regenwald, aber die junge Frau, um die es geht, Juliane Diller, die ist da sogar mehr oder weniger aufgewachsen.
Richtig, du hast gerade gesagt, du warst in Peru und die Geschichte spielt auch in Peru. Es geht um Juliane Diller, die hieß damals noch Köpke, hat also jetzt einen anderen Nachnamen und sie ist die Tochter zweier Forscher, die nach Peru ausgewandert sind. Ihre Mutter war Ornithologin, ihr Vater Ökologe und sie selbst ist eben im Amazonasgebiet aufgewachsen. Und ihre Eltern haben da in den 60er Jahren mitten im peruanischen Regenwald eine Forschungsstation aufgebaut, um Tiere zu beobachten. Und Juliane hat dann eben einige Zeit mit ihnen auf dieser Station mitten im Regenwald gelebt. Und der Name der Station, der ist Panguana, benannt nach einer Vogelart.
Nach dem Ruf, die hat so einen melancholischen Pfiff und daher stammt er so, di, 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 so etwa so Panguana. Und da sagte meine Mutter, dann muss der Ort Panguana heißen. Und so ist es dann auch gekommen. Meine Eltern waren streng und ich war gerne mit ihnen im Wald und begleitete sie, wo es nur ging. Auch morgens schon, um 5 Uhr morgens gab es den ersten Morgenspaziergang, weil um die Uhrzeit die Vögel halt wach und unterwegs sind. Danach ist dann erstmal wieder still. Und abends geht es dann wieder los. Die meisten Vögel, die meine Mutter auch dann studierte, die waren morgens unterwegs. Da gab es ein irres Konzert und ich war immer wieder begeistert davon.
Sie hat auf jeden Fall große Teile ihrer Jugend eben in diesem Wald verbracht. Auch schon als Kind war sie immer wieder im Regenwald. Und die Geschichte von ihr, die beginnt eigentlich in Lima, also der peruanischen Hauptstadt. Wenn Juliane eben Schule hat, dann geht sie nämlich in Lima zur Schule und wohnt dann bei Freunden der Familie. Aber es gibt natürlich auch die Ferien und in diesen Ferien kehrt sie dann zurück auf die Forschungsstation zu ihren Eltern. Das ist natürlich auch ein weiter Weg. Und so soll es auch jetzt sein. Es ist der 22. Dezember 1971. Das Schuljahr geht zu Ende und die Rückreise nach Panguana steht eben an. Aber Juliane hat jetzt Folgendes gemacht. Sie hat ihre Mutter überredet, den Flug umzubuchen, damit sie nämlich noch auf den Abschlussball ihres Jahrganges gehen kann. Sie ist damals 17 Jahre alt und man kann sich vorstellen, dass es in dem Alter natürlich total wichtig, bei so einem Abschlussball dabei zu sein.
Dass sie was anderes im Sinn hat als diese vielen Vögel, die immer ihre Mutter beobachtet. Sie möchte lieber auf den Abschlussball gehen.
Richtig, sie möchte unbedingt dabei sein.
Und natürlich war es klar, dass man ein Maxikleid anzog, ein langes Abendkleid. Und ich hatte sowas nicht und auch kein Geld. Dann habe ich Nachhilfeunterricht gegeben und habe mir das Geld zusammengespart, um dieses Kleid zu kaufen. Und das war also ganz wichtig für mich, dass ich da unbedingt dabei sein muss. Und ich hatte keinen Freund, aber einen Freund von meiner Freundin Edith, der sagte, er würde mich gern begleiten. Und dann hat er das gemacht. Also das war jetzt nicht mein Freund, sondern ein Freund. Und Und er schenkte mir eine Orchidee zum Anstecken. Und das war damals was Außergewöhnliches. Heute gibt es Orchideen wie Sand am Meer. Damals war ich die Einzige, die dann so eine kleine Orchidee angesteckt hatte. Und die anderen haben dann noch wow gesagt. Und ich war unheimlich stolz dann.
Man hört's, der Abschlussball lief gut, so wie sich Juliane eben das gewünscht hat. Am nächsten Tag werden dann die Zeugnisse vergeben und dann, mittlerweile ist es Heiligabend, geht es mit dem Flieger zurück in den Regenwald, um eben die Feiertage Silvester mit dem Vater zu verbringen, der da auf Mutter und Tochter eben wartet. Also machen sich die beiden auf zur Forschungsstation. Das Ding ist, kurzfristig hat die Mutter nur noch Plätze bei der Fluglinie Lanza bekommen.
Die Linie hatte einen außerordentlich schlechten Ruf. Es gab auch so verschiedene Sprüche. Lanza se lanza de panza, also so ein Wortspiel, Lanza fliegt auf den Bauch.
Der Flug, der nach Pucallpa geht, der dauert eine Stunde. Und von dort soll es dann auf dem Landweg weitergehen.
Meine Mutter und ich saßen in der vorletzten Reihe auf der rechten Seite. Und das waren also drei Plätze auf jeder Seite des Mittelganges und neben uns saß noch ein dicker Mann, der auch dann gleich eingeschlafen ist, als es losging. Und wie das halt so ist dort, wurde einem dann was serviert, also ein Sandwich und Kleinigkeiten. Und die Wolken können sich sehr plötzlich dort bilden, vielleicht habe ich auch gar nicht drauf geachtet, aber plötzlich waren um uns herum ziemlich große Wolken. Und es wurde dann auch turbulent und ich habe mir dabei eigentlich gar nichts gedacht. Meine Mutter war natürlich sofort nervös, weil sie sowieso nie gerne flog. Und sie hat also immer, das war schon bei ihr so ein Grundmisstrauen, das da immer vorhanden war, dass sie auch meinte, so ein Metallvogel, der kann sich doch eigentlich gar nicht in der Luft halten und das ist alles so unnatürlich. Die Wolken, die waren schlagartig um die Maschine herum und bedeckten sie. Und es war dann wie so ein Nebel zuerst, es wurde aber immer finsterer. Und dann fiel auch mir auf, da ist was nicht in Ordnung. Ne? Das ist sind keine normalen Wolken. Und es fing dann an, wirklich so turbulent zu werden, dass die Leute schrien und weinten und beteten. Diese Wolken, die umschlossen das Flugzeug wie ein lebendes Wesen. Man war also wie gefangen in irgendeinem Mantel. Da wurde mir dann auch mulmig und wir sprachen nichts. Aber meine Mutter nahm dann meine Hand, nachdem wir dann plötzlich auch Blitze sahen und sogar über das Dröhnen der Turbinen hinweg sogar den Donner hören konnten. Das war also ganz nah. Und Donner und Blitz gleichzeitig, habe auch nicht gelernt gehabt. Das heißt, das Gewitter ist über einem. Und in der Maschine war so ein Dämmerlicht nur noch und keiner sagte mehr was, außer man hörte weinen und schreien. Und dann plötzlich sah ich auf der rechten Tragfläche ein gleißend weißes Licht. Also wie eine weiße Kugel auf der äußeren Turbine. Und ich sah das nur, ich nahm es zur Kenntnis. Ich hatte gar keine Zeit, irgendetwas zu empfinden. Und meine Mutter sagte in dem Moment ganz ruhig, jetzt ist alles aus.
Und dann passiert es, die Maschine macht einen Satz und stürzt mit der Nase voraus nach unten.
Ich konnte seltsamerweise bis vor ins Cockpit schauen und die Leute schrien so ohrenbetäubend. Also das Geräusch dieser Turbinen, der abstürzenden Maschine und der Menschen, das werde ich nie vergessen, das war ein Höllenlärm im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein endzeitliches Geräusch, das ich nie wieder hören möchte, das mich aber bis heute in meinen Träumen verfolgt. Das war allumfassend, das Geräusch und diese Stimmung irgendwie, die kann ich gar nicht mit Worten fassen. Das waren wahrscheinlich alles nur Bruchteile von Sekunden, aber plötzlich war das alles vorbei.
In diesen Sekunden befindet sich der Lanza-Flug 508 in 3000 Metern Höhe über dem Boden. Und die Maschine zerbricht.
Plötzlich war ich draußen, die Maschine war weg und das Geräusch war weg. Und ich war alleine. Ich spürte das, obwohl ich es nicht sah. Ich hing in meiner Sitzbank in der Luft. Ich sah unter mir den Wald, also eine geschlossene Regenwalddecke. Das Flugzeug war fort. Ich hing head over heels, wie man so schön auf Englisch sagt, also mit dem Kopf nach unten in meinem Gurt und sah den Wald und ich drehte mich. Ich hörte nichts mehr außer dem Sausen des Windes an meinen Ohren. Ein Brausen und ich spürte den Wind. Ich war im freien Fall. Und ich spürte, dass niemand sonst um mich war. Und ich drehte mich, also ich kreiselte nach unten. Und ich habe in dem Moment klar gesehen, ich stürze ab. Sonst habe ich nichts empfunden, aber ich spürte, dass da niemand sonst war. Und dann bin ich ohnmächtig geworden.
Juliane muss wohl die ganze folgende Nacht lang nicht aufgewacht sein. Und dann kommt der nächste Morgen, es ist etwa 9 Uhr, das weiß sie, weil sie ihre Uhr nicht verloren hat und die funktioniert auch noch. Und als Juliane wieder zu Bewusstsein kommt, dann nimmt sie als erstes die Feuchtigkeit wahr. Es ist nass, es ist erdig und um sie herum dicht wachsender Wald.
Ich sah in das Kronendach eines Waldes, der mir vertraut war, und ich hörte die Stimmen des Waldes. Ich hörte die Vögel, die Insekten und die Frösche. Alles Tiere, die ich aus Panguana kannte. Und der Wald sah auch so aus wie den ich kannte. Und das hat mir dann ziemlich schnell das Gefühl gegeben, ich habe es überstanden, ich habe es überlebt. Weiter hat es nicht gereicht, einfach nur aufnehmen, was um mich rum war und denken, ich habe es überlebt.
Sie richtet sich dann langsam auf, schaut neben sich, sieht, dass die Sitzbank leer ist und dass sie allein ist. Und dann kriecht sie auf allen Vieren. Sie sucht, ruft auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch, aber sie bekommt keine Reaktion. Und dann findet sie ein kleines Wrackteil, das ist nur so ein Kabelsalat im Grunde. Und ganz in der Nähe liegt auch noch eine Packung Fruchtbonbons. Und die steckt sie natürlich ein. Sie weiß nicht, ob sie jemanden findet, wann sie das nächste Mal was bekommt. Es ist irgendwie sinnvoll natürlich, diese Bonbons einzustecken, weil es eben das einzig Essbare in der Nähe ist. Und Juliane ist dann da und überlegt, was sie machen soll, weil auf ihre Rufe reagiert niemand. Dann hört sie aber plötzlich dieses Geräusch ganz in der Nähe. Das ist das leise Tropfen von Wasser. Sie blickt sich um und schaut zu den Bäumen und sieht aber, dass das Wasser nicht von den Bäumen tropft. Es muss also etwas anderes sein.
Dann bin ich dem nachgegangen und fand schon wirklich eine kleine Quelle, wo Wasser aus dem Boden drang und dann an einer Stelle über einen Stein tropfte. Ganz leises Geräusch. Und in dem Moment, wo ich sah, dass sich ein Rinnsal gebildet hatte, dachte ich an meinen Vater, der mir erzählt hatte, wenn du dich verläufst und du hast das Glück und findest ein rinnendes Wasser, dann folge der Richtung, in die dieses Wasser fließt. Und dann, wenn du dabei bleibst, ja nicht von dem Wasser weichen, dann wirst du irgendwann an ein größeres Gewässer kommen und wieder an ein größeres, wenn es nicht allzu lange dauert, vielleicht dann zu menschlichen Behausungen. Naja, auf jeden Fall war mir in dem Moment plötzlich klar, du musst hier weg.
Juliane weiß, sie muss weg und sie macht sich dann auch auf den Weg. Also an den
Weiß Juliane auch, was für Gefahren da auf sie lauern? Also kennt sie kennt sich aus, ne?
Also sie kennt den Regenwald natürlich ziemlich gut. Sie weiß, dass der gefährlich ist. Sie weiß auch, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten muss. Das ist ein Vorteil.
Ja.
Aber sie hat auch Nachteile, die sie von Anfang an mit sich rumträgt. Sie merkt, dass sie verletzt ist. Und an den Füßen zum Beispiel trägt sie nur noch eine Sandale. Sie muss also irgendwo diese andere Sandale verloren haben, genauso wie ihre Brille. Und sie sieht halt nicht so gut, also macht sie Folgendes, sie sucht sich einen Stock in der Nähe und mit dem tastet sie sich auch immer so ein bisschen voran. Sie schaut, ob irgendwelche Gefahren in der Nähe sind. Wenn sie sich unsicher ist, tastet sie damit rum oder wenn sie ein Hindernis nicht gut erkennt, ja, und folgt dann eben dem Wasser, das sie gefunden hat. Und sie läuft dann an diesem ersten Tag Stunde um Stunde durch den Regenwald. Und dieses Rinnsal, das sie gefunden hat und dem sie folgt, das wird dann irgendwann zu einem kleinen Bach. Sie sieht dann trotzdem noch keine Menschen. Sie findet auch an diesem Tag keine weiteren Wrackteile. Da ist also einfach nichts. Es gibt nur eine Sache. Hin und wieder hört sie über dem Wald Flugzeuge kreisen und sie denkt, das könnten natürlich Suchflugzeuge sein. Das Problem ist aber, das bringt ihr überhaupt nichts, weil dieses dichte Blätterdach, das schirmt sie natürlich total ab. Ja?
Ja.
Also geht dieser Tag so weiter und abends sucht sie sich dann einen Schlafplatz. Sie weiß, wonach sie da gucken muss. Also zum Beispiel eignet sich eine Baumwurzel gut oder so ein Hang. Irgendwas, wo sie ihren Rücken gut schützen kann. Und bevor sie sich dann an diesem Tag da hinlegt.
Warum den Rücken?
Naja, wenn zum Beispiel Tiere von hinten kommen, es sind ja auch größere Tiere, die sie zum Beispiel, Kaimane.
Ja.
Dann ist ihr Rücken geschützt. Ja, sie kann dann besser fliehen. Also so Stellen des Körpers, wo die Gefahr am größten ist, versucht sie zu schützen, schaut eben nach einer Baumwurzel oder nach einem kleinen Hang. Und so kann sie das eben machen. Bevor sie sich aber hinlegt, muss sie natürlich auch nach kleineren Gefahren gucken. Zum Beispiel nach Schlangen oder nach giftigen Spinnen. Da geht sie also an diesem Tag auf Nummer sicher, schaut, dass da nichts in der Nähe ist und schläft dann ein. Und das geht dann die nächsten Tage so. Also, sie wacht wieder auf am nächsten Tag. Sie folgt diesem Bach, den sie gefunden hat. Sie sucht sich abends, wenn sie merkt, dass sie schwach wird, wenn es dunkler wird, einen Schlafplatz. Und das geht halt so weiter bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie eine Entdeckung macht.
Nach 4 Tagen plötzlich ein Geräusch gehört, das ich kannte. Das war ein Sausen und Brausen. Ne? Und ich wusste, es gibt nur ein Tier, das dieses Geräusch macht, ein landender Königsgeier. Das ist der größte Neuweltgeier, wesentlich größer als alle anderen Geier, die in Südamerika vorkommen. Und ich wusste, das heißt nichts Gutes. Weil da, wo die landen, ist ein größeres totes Tier. Und ich mochte gar nicht mehr gehen. Und ich bin dann um die nächste Biegung und da stak eine Dreiersitzbank in der Erde, die Leute mit dem Kopf darunter verborgen, vergraben und die Füße nach oben. Die waren sofort tot. Also das war das einzige Tröstliche. Ich bin dann da ganz langsam hin und habe diese Leute da betrachtet und sah, dass eines eine Frau war. Und da kam mir der irrwitzige Gedanke, hoffentlich ist es nicht meine Mutter, was nicht sein konnte, weil sie ja neben mir gesessen war. Das war völlig unlogisch, aber in dem Moment kam mir trotzdem der Gedanke. Und dann habe ich die Füße betrachtet von der Frau, die hatte Sandalen an und die Fußnägel waren lackiert und meine Mutter lackierte sich die Fußnägel. Und dann habe ich in dem Moment Erleichterung empfunden und gleichzeitig Scham auch, dass ich sowas dachte.
Sie sagt halt, dass es irgendwie irrational war, in dem Moment zu schauen, ob es wirklich ihre Mutter ist, weil die saß ja im Flugzeug neben ihr. Aber ich habe halt auch so gedacht, also das ist so eine Ausnahmesituation, da ist es irgendwie natürlich völlig verständlich, dass man solche Gedanken hat und wenn die Mutter auf einmal weg ist, dass ich natürlich nachgucke,
ja.
So um da sicher zu sein und nicht einfach dran vorbeigehe. Ja, das war am 4. Tag, hat sie ja gesagt. Und am 5. Tag passiert dann Folgendes. Sie gelangt zu einem noch größeren Fluss, also den findet sie dann und dem folgt sie von da an dann auch, ja. Und weil das Flussufer dann aber die meiste Zeit sehr schwierig begehbar ist, lässt sie sich jetzt, sofern das Gelände es zulässt, entweder in diesem Fluss treiben oder schwimmt auch in diesem Fluss. Und das Ding ist aber, auch da muss sie sehr, sehr vorsichtig sein, weil am Grunde des Flusses gibt es giftige Stachelrochen. Also sie kennt sich natürlich aus und ihr ist klar, dass so ein Stich von so einem Stachelrochen für sie vielleicht nicht sofort tödlich wäre, aber der kann Infektionen auslösen. Sie kann dann natürlich auch schlechter weiterlaufen und sie weiß, dass das im Grunde so ein Stich ihr Todesurteil wäre, ja. Und auch am Flussufer, also ich meine, sie ist jetzt im Fluss, sie achtet darauf, wem sie da begegnet. Aber auch am Ufer lauern ja weitere Gefahren, denn da sitzen überall Brillenkaimane. Im Grunde Krokodile und Juliane hat Erfahrung mit diesen Tieren, ja. Es ist aber so, dass wenn sie an diesen Brillenkaimanen vorbeitreibt, dann haben die einen ganz natürlichen Reflex, die flüchten. Und die flüchten natürlich nicht in den Wald rein, sondern die flüchten in den Fluss rein. Da ist aber Juliane, wenn sie da treibt. Und dann weiß sie, in diesen Situationen muss sie entweder ganz ruhig bleiben, das macht sie. Und wenn sie sich unsicher ist, dann geht sie auch ans andere Ufer und versucht, den Tieren aus dem Weg zu gehen. Sie geht da also ganz gezielt vor, weil sie denen schon häufiger begegnet ist und weiß eben, wie sie sich verhalten muss, sodass nichts passiert. Und es passiert dann tatsächlich auch nichts. Und so zerfließen dann ihre Tage und sie fühlt sich natürlich immer schwächer. Ich meine, man muss sich das mal denken, ne? Sie ist abgestürzt. Sie hat nur diese Fruchtbonbons, die teilt sie sich zwar ein, aber die werden jetzt auch nicht mehr. Genau, und in dieser Situation ist sie dann und muss dann irgendwann auch immer wieder Pausen machen, ne? Weil sie so schwach ist. Und dann kommt der Zeitpunkt, da fasst sie sich an den Arm und entdeckt da eine Wunde. Die ist ihr bisher nicht aufgefallen und die ist etwa so groß wie eine 20-Cent-Münze.
Und da ging's rein. Und da drin sah ich unten Maden drin, die Köpfe von den Maden. Und dann in dem Moment habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und da habe ich zum ersten Mal Angst gehabt. Da habe ich Angst gehabt, weil ich das in dem Moment auch nicht realisiert habe, dass diese Maden eigentlich keine Infektion hervorrufen. Aber hinterher, wenn die dann weg sind, dann ist schon auch so manches Tier dran gestorben.
Ja, oh Gott. Einige dieser Maden, die kann sie aus ihrem Arm rausholen, aber... Ja, klar. Es ist so. Sie muss es irgendwie versuchen, aber eben nicht alle. Und das ist nicht der einzige Tiefpunkt. Es ist jetzt auch so, diese Flugzeuge, die sie am Anfang ihrer, ich nenne es mal Reise, gehört hat, die hört sie nicht mehr. Also sie hört keine Suchflugzeuge mehr.
Keiner nach ihr.
Ja, sie glaubt dann tatsächlich, dass eben die abgestürzte Maschine vielleicht schon gefunden wurde und dass man sie dann aufgegeben hat, ne? Gesagt hat, die finden wir nicht mehr und jetzt niemand mehr nach ihr sucht.
Dann traf ich Tiere, die an sich sehr scheu sind. Ich sah Spießhirsch, einmal einen Spießhirsch, Affen, Wollaffen, die man nie sonst draußen am Ufer sieht, ein Marder und Verschiedenes. Und es ist eigentlich untypisch für einen besiedelten Fluss, weil diese Tiere, die werden ja gejagt. Und gerade das Spießhirsch, der kommt nie raus eigentlich. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich sehr merkwürdig. Ne? Das ist kein gutes Zeichen, habe ich aber verdrängt. Ich habe versucht, nicht daran zu denken, aber eigentlich habe ich es innerlich gewusst, dass da niemand wohnt. Aber trotzdem, ich habe es nicht wahrhaben wollen dann.
Also viele Rückschläge hintereinander und trotz all dieser Rückschläge läuft sie weiter. Sie beginnt natürlich auch mit sich selbst zu reden. Ich meine, nach ein paar Tagen, du bist alleine, du willst dir irgendwie Sicherheit verschaffen. Sie redet mit sich selbst und sagt sich, dass sie es schaffen wird. Und es kommt dieser Moment, an dem sie eben im Regenwald ist und sich dann schwört, wenn ich das hier überlebe, dann, so sagt sie sich, will sie etwas mit ihrem geschenkten Leben anfangen. Also etwas, das wichtig ist für Mensch und für Natur. Das ist in dem Moment natürlich erstmal nur ein Schwur an sich selbst, von dem sie nicht weiß,
ob sie den jemals einlösen kann.
Und wir sind jetzt so weit, dass Juliane mittlerweile seit 10 Tagen alleine durch den Regenwald läuft. Sie trinkt Wasser aus dem Fluss und schluckt Sand und Lehm gleich mit. Was bleibt ihr anderes übrig? Und sie ist mittlerweile so schwach, dass sie immer wieder einschläft, also auch mitten am Tag. Aber trotzdem, jeden Morgen schleppt sie sich weiter, Tag für Tag.
Also am 10. Tag war ich dann also vollkommen am Ende meiner Kräfte und habe mich dann... Hätte eigentlich schon meinen Platz zum Schlafen suchen müssen, habe mich aber nochmal auf so einer kleinen Kiesbank im Fluss, da war gerade ein bisschen niedrig, habe ich mich nochmal einfach nur ausgestreckt, um nochmal Kräfte zu sammeln, um ans Ufer zu gehen. Und dann habe ich mich rumgedreht und war schon so ein bisschen dämmerig und da sehe ich plötzlich ein Boot liegen. Und dann habe ich gedacht, kann nicht sein. Dann habe ich mich aufgerichtet, das Boot war immer noch da, ne? Dann habe ich für mich gedacht, jetzt bist du soweit, ne? Du bist verrückt geworden, halluzinierst. Dann bin ich dahin gekrochen, mehr als konnte nicht mehr stehen. Ich war so schwach, dass ich nicht mehr auf meinen Beinen normal stehen konnte und habe es angefasst und das Boot war echt.
Sie richtet sich auf, sie schaut sich um und dann entdeckt sie am Ufer einen kleinen Pfad.
Und da ging es dann so ein paar, so relativ, nicht wirklich steil, aber schräg den Hang hoch. Und oben konnte ich es nicht richtig erkennen, ob da irgendwas war. Ich bin dann da in Zeitlupe wie eine Schildkröte. Ich muss mindestens eine halbe Stunde für die 2 Meter oder, das muss mehr gewesen sein, 4 Meter oder so etwa, bis ich das geschafft habe. Und als ich dann oben ankam, sah ich, was da war. Und zwar ein Unterstand, ein eingezogener Boden, wieder aus Palmenrinde. Und da drauf ein einfaches Palmwedeldach.
Ja, sie findet also diesen Ort und sie hat das Glück, dass da oben auch der Motor von dem Boot gelagert ist. Ja, also der liegt da eben. Und das ist so eine Stelle, da denke ich wieder, da merkt man, wie viel Ahnung sie hat, weil sie macht Folgendes: Sie öffnet den Tank des Bootes und lässt Treibstoff in ihre Wunde im Arm laufen. Weil sie nämlich weiß, dass der Treibstoff die Maden nach oben holt und die flüchten dann eben aus dieser Wunde heraus. Ja. So bekommt sie nicht alle Maden aus der Wunde, aber eben einen großen Teil.
Ja.
Und das ist für sie natürlich erstmal ein ziemlich gutes Gefühl, dass sie das geschafft hat, dass sie das Boot gefunden hat, den Motor, diesen Unterstand.
Ja.
Und sie übernachtet dann dort. Es ist der nächste Morgen, der 11. Tag.
Dann war es Nachmittag, Sonne stand schon sehr hoch. Dann habe ich beschlossen, nein, heute gehe ich nicht mehr. Ich bleib jetzt da und morgen gehe ich weiter. Und das war mein Glück, weil an dem Abend, da hörte ich dann plötzlich Stimmen, Männerstimmen. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, was ist denn das jetzt wieder für ein Vogel? Aber nein, es waren Männerstimmen, mehrere. Und dann habe ich ganz still da gesessen, habe mich nicht mehr gerührt und dann kamen die aus dem Wald. 5 waren es insgesamt. Und ich habe nicht geglaubt, was ich sehe. Und die waren total geschockt und blieben stehen mit aufgerissenen Augen. Und dann habe ich gleich gesagt, ich heiße Juliane und ich stamme aus der Lanzermaschine. Ich habe den Absturz überlebt.
Also es ist die Rettung. Auf dem allerersten Bild von Juliane, das nach der Rettung gemacht wird, da blickt sie so geradewegs in die Kamera. Und ihre Augen sind völlig schwarz. Es sind Menschen um sie herum, die helfen ihr beim Gehen. Und trotz allem ist da sowas in ihrem Gesicht. Und das ist ein Ausdruck des Triumphes. Ja, also sie hat es aus dem Wald geschafft. Ja, am 3. Januar 1972 wurde Juliane gerettet. Ihre Retter, die mit dem Boot, die fahren damals Stunde um Stunde mit ihr diesen Fluss entlang. Und es wird klar für sie, dass niemand in der Gegend lebt. Also der Fluss ist unbesiedelt in dieser Gegend. Und die nehmen sie halt mit und dann wird ein Transport organisiert, als sie wieder in der Zivilisation ankommen. Und sie wird dann zur Missionsstation in Jarinokocha gebracht, wo es Ärzte gibt, die sich um sie kümmern.
Ich bin in eine große Leere gefallen. Das ist so, wie wenn man eine schreckliche Prüfung vor sich hat oder irgendetwas, was einem so wahnsinnig bevorsteht, bis man das dann plötzlich überstanden hat und es ist alles vorbei. So ein Gefühl hatte ich, ein Gefühl des Nichts irgendwie.
In dieser Missionsstation, da trifft Juliane dann auch auf ihren Vater.
Es war ein ganz besonders intensiver Moment natürlich, weil wir wussten beide gar nicht, was wir sagen sollten. Da haben wir eigentlich überhaupt nichts gesagt und uns nur angestarrt. Und mein Vater hat gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, mir geht's gut. Das ist so, wenn man nicht weiß. Ne? Wir hatten beide unseren Panzer aufgebaut, auch gegen den Schmerz. Und also ein Lächeln ist weder ihm noch mir über die Lippen gekommen, aber wir haben uns dann stumm umarmt und in dem Moment war eine sehr intensive Verbundenheit da.
Juliane ist gerettet, aber man kann sich das ja denken, da beginnt eine super schwierige Zeit für sie. Sie erfährt, dass das Flugzeug noch nicht gefunden wurde, also die Suche wurde eben abgebrochen, man hat das Flugzeug noch nicht gefunden. Aber auf ihre Beschreibung hin ziehen dann eben die Suchtrupps wieder los. Ja, also die suchen jetzt ganz gezielt in der Nähe von Julianes Absturzort. Es wird klar, dass die vorher auch an komplett falschen Stellen eben gesucht haben. Und sie finden dann wirklich auch Wrackteile. Und es wird klar, bei diesem Flugzeugabsturz sind 91 Menschen gestorben. Darunter leider auch Julianes Mutter. Und es gibt nur eine Überlebende. Und das ist sie selbst. Ja. Und das ist nicht das Einzige, was auf sie eindrischt, ja, weil in diesen Tagen wird sie natürlich, wie sollte es anders sein, weltberühmt. Also da kommen Journalisten aus der ganzen Welt und jagen sie quasi. Ja. Sie bekommt Polizeischutz, die wollen alle ihre Geschichte. Und sie ist in diesem ganzen Gewusel und hat keine psychologische Betreuung. Sie muss da irgendwie in diesem Moment alleine mit klarkommen. Und sie hat es ja beschrieben, also diese erste Begegnung mit ihrem Vater, das war eine ganz intensive Verbundenheit. Aber das ändert sich in der Folge auch ein bisschen, weil sie ist mit ihrer Geschichte, die sie erlebt hat, alleine. Er ist natürlich auch im Schmerz um seine Ehefrau, die gestorben ist. Da baut sich in der Folgezeit erstmal auch so ein bisschen Distanz eben auf, weil jeder irgendwie damit klarkommen muss. Ja, und dann entscheidet ihr Vater eben gegen ihren Willen, dass sie nach Deutschland ziehen soll. Also dass es besser für
alleine.
Sie ist. Alleine. Also ja. Er ist eben noch da beschäftigt auf dieser Station, ja. Und er findet halt, dass sie in Peru keine Ruhe finden
aber
wird.
Aber sie hat ja niemanden in Deutschland.
Doch, sie hat Familie in Deutschland.
Ach so.
Genau. Und deswegen steht die Entscheidung dann, dass sie in Kiel ihr Abitur machen soll, weil ihr Vater eben, ja, im Grunde sie einfach schützen will.
Oh, meine Güte.
Alles, was ich erlebt hatte, dann der Tod der Mutter, dann diese Weltbekanntheit plötzlich, Und dann kam ja dann später noch dazu, dass mein Vater mich nach Deutschland schickte. Das waren alles Dinge, die habe ich dann einfach nur noch geschehen lassen. Es ist einfach alles über mir nicht zusammengebrochen, aber es rauschte so dahin und ich rauschte mit. So war es halt, so kann man es wirklich ausdrücken. Habe ich noch nie so gesagt, aber es ist so.
Ja, Juliane zieht dann 1972, also ganz kurze Zeit, eben nachdem sie irgendwie wieder auf den Beinen war, sie den Flugzeugabsturz überlebt hat, nach Kiel und macht dann dort ihr Abitur. Ja, und diese Geschichte, die sie erlebt hat, die verdrängt sie ganz lange. Mhm. Das ist natürlich nicht immer möglich, da sind immer noch Journalisten, die gibt es auch in Deutschland. Ja, aber sie ist halt damals in dieser Situation, dass sie das lange, ja, vielleicht nicht verdrängt, aber zumindest wegschiebt. Ja, mhm. Also so wenig wie möglich irgendwie behandelt. Sie gibt also wenig Interviews und sie reagiert auch gegenüber anderen Menschen dann häufig abweisend, ne? Mhm. Also wenn die nach ihrer Geschichte fragen. Sie macht dann ihr Abitur und nach dem Abitur entschließt sie sich, Biologie zu studieren. Und man mag es glauben oder nicht, es zieht sie dann wieder zurück nach Peru, in den Regenwald. Also trotz allem, was sie da erlebt hat, kehrt sie zurück auf die Forschungsstation Panguana.
Na, vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, dass dieser Regenwald, der war ja nicht nur ihr Feind, sondern er hat sie auch irgendwie aufgefangen und letztlich ist sie da nicht umgekommen. Richtig. Und vielleicht ist es deswegen auch ihr Zuhause noch ein bisschen mehr.
Also der Regenwald hat ihr natürlich geholfen, aber auch, dass sie sich einfach, das ist natürlich ungeheures Glück, dass sie sich da so gut auskannte und wusste, wie sie reagieren muss. Sie kehrt dann eben nach dem Abitur und während des Studiums eben zurück nach Peru dahin und forscht dann in Panguana zu Tagschmetterlingen und zu Fledermäusen. Also sie setzt sich dann mit dieser Umgebung wieder auseinander. Erst Jahrzehnte später, es ist mittlerweile 1998, ringt sie sich durch und stellt sich dann ihrer Geschichte nochmal so völlig. Sie merkt nämlich, dass es nichts bringt, sich das Ganze immer wieder wegzuschieben und zu verdrängen und entscheidet sich dann gemeinsam mit dem Regisseur Werner Herzog einen Dokumentarfilm zu drehen. Der heißt Schwingen der Hoffnung und darin arbeitet sie ihre Überlebensgeschichte mit ihm gemeinsam auf. Und dann kommt ein zweiter Schritt, der auch nochmal wichtig natürlich für sie ist, sie schreibt ein Buch über ihr Erlebnis, das heißt, als ich vom Himmel fiel, und wendet sich dann in der Folge, das ist natürlich dann auch nötig, wenn man einen Film macht und ein Buch schreibt, den Medien wieder mehr zu. Ne? Mhm. Also sie spricht dann auch wieder mit den Medien, mit Journalisten und macht zeitgleich aber auch Karriere. Ja, also sie wird dann Leiterin der Bibliothek und Vizedirektorin der Zoologischen Staatssammlung in München. Mhm. Und nutzt dann neben dieser Arbeit ihre Erlebnisse für ihre ganz persönliche Mission. Sie kämpft um den Schutz des Regenwaldes.
Was bedeutet Ihnen der Regenwald?
Alles im Grunde. Der Regenwald hat mich seit meiner Kindheit begleitet. Der Regenwald hat mich gerettet. Und dieser Regenwald, es gibt ja Regenwälder auch woanders, aber dieser Regenwald um den Amazonas herum ist die grüne Lunge unserer Welt. Das ist natürlich ein abgegriffener Begriff, aber es ist trotzdem so. Das Klima entsteht dort, das auch für uns maßgeblich bedeutsam ist. Und man merkt es nicht nur drüben, sondern auch hier, ne, dass sich das Klima ändert. Und wenn dieser Wald nicht erhalten bleibt, dann weiß man nicht, was es dann für Konsequenzen geben wird.
Und als ich das gemacht habe, diese Geschichte, habe ich überlegt, was das eigentlich für ein Leben ist. Ne?
Ja.
Also das ist so unglaublich und ich habe dann so gedacht, im Grunde ist das einfach so ein ewiger Kampf gewesen, ihr Leben. Ja? Also sie hat
gegen die Angst.
Gegen alles. Sie hat um ihr Überleben gekämpft.
Ja.
Dann später, als sie am Leben war, hat sie um ihren Platz in diesem Leben gekämpft. Sie hat auch gegen die Schuldgefühle gekämpft.
Ja.
Weil die haben sie manchmal einfach übermannt, weil sie eben die einzige Überlebende war und sie sich nicht so recht erklären konnte, warum ausgerechnet sie dieses Schicksal getroffen hat. Hm. Sie nennt es selbst ein Wunder. Und dann hat sie, du hast es gerade angesprochen, gegen die Angst vor dem Fliegen gekämpft, steigt jetzt wieder in Flugzeuge für den Erhalt des Regenwaldes, der sie gerettet hat und dem sie dann auch wieder was zurückgegeben hat.
Hm.
Im Grunde hat sie ja ihren Schwur, den sie sich im Regenwald selbst abgenommen hat, eben jetzt auch eingehalten. Sie ist jetzt 65 Jahre alt und es sind viele Kämpfe, die sie gekämpft hat und die wurden ausgelöst durch einige wenige Tage in ihrem Leben. Also im Grunde ist Ihre Geschichte Ihr Leben.
10 Tage innerhalb von 50 Jahren ist ein Nichts eigentlich. Und trotzdem ist es für mich alles gewesen. Weil es hat mein Leben, diese 10 Tage oder fast 11 Tage, die ich im Regenwald alleine unterwegs war, unter solchen extremen Bedingungen, die haben mein Leben vollkommen verändert. Und zwar vielleicht nicht unbedingt den Lauf und die Karriere, die ich genommen habe, sondern meine innere Einstellung zum Leben haben sie völlig verändert. Ich war vorher ein schüchternes Mädchen, unsicher, ein kindlicher Teenager noch, eigentlich kindlicher als manche anderen in meinem Alter. Das war danach anders. Ich habe anders aufs Leben geblickt und ich habe eine andere Einstellung zum Leben an sich bekommen, weil ich seitdem weiß, dass man jederzeit sterben kann. Und es ist in der Bibel eine Stelle. Mitten im Leben ist man vom Tod umfangen. Und das, mein Vater hat mir das mal gezeigt. Das ist ein Motto, das ich aufgegriffen habe, weil das für mich bedeutsam geworden ist. Seit dieser Zeit weiß ich, dass man eigentlich nicht so in den Tag hineinleben sollte, wie ich es auch vorher getan habe. Und eben auch, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen soll vielleicht auch und mehr das Große sehen sollte, was um einen herum ist, dass man was tun kann. Und das ist ja gewachsen während dieser 10 Tage. Insofern hat es mein Leben schon bestimmt auch.
Wow. Vielen Dank, Marius.
Bitteschön.
Schön, dass du da gewesen
Dankeschön.
Bist. Chrissy Nickels ist nach wie vor mein Gast hier bei Plus Eins. Dein Beruf ist ja der Schauspielerin.
Das habe ich mal gelernt, ja.
Die renommierte Ernst-Busch-Schule für Schauspielkunst besucht.
Na ja,
das ist die Schule, die mich abgelehnt hat.
Die hat viele abgelehnt.
Dich haben sie aber genommen und haben sie ausgebildet. Ja. Und jetzt hast du auch gerade 2 Filme gedreht.
Ich habe, ja, also, in der Tat, ich habe total Glück gehabt, in dieser Corona-Zeit irgendwie arbeiten zu können. Das ist ja eh schon krass. Als Schauspieler will man ja gerne viel arbeiten möglichst. Und das
keiner möchte sich in der Kneipe die Ambition wegkellnern.
Eben.
Alle wollen eigentlich
Eben.
Lieber vor der Kamera stehen.
Und ich habe jetzt Marie Brandt gedreht mit Marile Milovic. Danach Friesland, total cool auch. Und dann habe ich Kräumann gedreht und jetzt geht es nächste Woche weiter mit der SOKO.
Friesland ist das Einzige, was ich nicht kenne. Kannst du das kurz erklären?
Das ist super. Das sind 2 Kommissare in Guess What? Friesland. Mhm. Und die klären halt Mordfälle auf, aber ist Krimi, aber mit ein bisschen Komik, auch ein bisschen Lokalkolorit. Es ist ein sehr lustiger Bestatter dabei, gespielt von dem grandiosen Kollegen Holger Stockhaus. Maxi Mehmet ist dabei, Sophie Dahl, und es macht wirklich Spaß.
Ich kenne all diese Leute nicht, aber ich freue mich sehr, dich demnächst mal auf dem Bildschirm dann zu sehen. Das heißt, du bist im Moment auch gerne Schauspielerin.
Ja, total gerne, natürlich.
Ja.
Wahnsinnig gerne. Ich liebe das. Ich liebe meinen Beruf über alles.
Das ist ja aber gar nicht das Einzige, was du machst, sondern wir haben es vorhin schon mal kurz erzählt, du bist auch Musikerin, du schreibst deine eigenen Songs und jetzt hast du ein neues Bandprojekt. Mhm. Das alte ist Geschichte und das neue heißt?
Wie ich, Chrissy Nickels.
Chrissy Nickels.
Yes.
Nicht irgendwie Chrissy Nickels and the...
And the Chrissy Nickels Band, nein.
Ich hatte ja mal einen neuen Namen für dich vorgeschlagen.
Ja, der war aber Blödsinn.
Einen ganz tollen neuen Namen für dich als Bandprojekt.
Na, sag es, Caro.
Als du gesagt hast, hey, ich mache jetzt hier Solo weiter, habe ich gesagt, wow, das sehe ich als meine Aufgabe, dir einen neuen Namen auszudenken. Und der sollte heißen Schickapo.
Das wäre für ein Blödsinn.
Und dann hast du zu mir gesagt, ja, okay. Und dann stehe ich auf der Bühne und sage, hallo, ich bin Schickapo. Und dann wurde mir auch klar, dass das jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Bandname für dich ist.
Nee.
Was sind denn die Themen, über die du im Moment schreibst? Weil es geht dir viel, viel besser als zu der Zeit, als du diese Mutmach-Songs geschrieben hast. Was für Themen bearbeitest du als Autorin jetzt im Moment, wo es dir gut geht?
Also zum einen glaube ich, dass dadurch, dass ich jetzt einfach alleine die Musik mache und zusammen natürlich mit meinem fabelhaften Freund und Produzenten Stefan Ernst, aber das sind schon wirklich jetzt meine Songs, meine Entscheidungen und ich habe mir selber erlaubt, glücklich zu sein, was ich mir vorher, glaube ich, nicht so erlaubt habe, weil ich immer dachte, wenn es nichts kostet, war es nichts wert und man muss wahnsinnig viel kämpfen und war immer so wütend und keine Ahnung. Und jetzt bin ich auch manchmal noch wütend, aber nicht mehr so. Und ich habe zum Beispiel einen Song gemacht, der heißt im Moment noch Arbeitstitel Malibu. Der geht um meine Kindheit in den 90er Jahren und wie es war, dass man nach Hause ging oder nach Hause gehen musste, wenn die Straßenlaternen angingen und wie sich das angefühlt hat für alle. Oder auch popkulturelle Referenzen, wie das war, dass man früher nach Hause gegangen ist und sich eingesperrt hat und erstmal MTV geguckt hat und so. Also ich behandle total viele schöne Themen, die ich wieder zulasse und zulassen möchte. Gleichzeitig gibt es auch einen Song, der heißt Bielefeld und der geht natürlich, das ist ja so ein Plus-Minus meiner Heimat, der geht um eine Zugfahrt nach Bielefeld und das doch vielleicht etwas besser ist, wenn man dafür ein, zwei, drei Bier getrunken
hat. Es gibt doch einen wunderbaren Song mit Namen Bielefeld, der ist von Reinhard Grebe und der ist im Zug, aus der Zugperspektive geschrieben und da sagt er immer, und da draußen ist immer noch dieses Bielefeld und sieht immer noch so aus wie nicht bestellt.
Das wusste ich nicht, dass es den Song gibt.
Höre dir den mal an, meine Liebe.
Cool. Ja, aber komisch, ne, dass Leute mit Bielefeld und Zügen so Assoziationen haben. Es ist anscheinend, steht das für etwas sehr Tristes.
Chrissy Nichols.
Ja.
Du bist hier gewesen, wir haben es endlich wahrgemacht.
Ja.
Als ich diese Sendung hier übernommen habe, als die ganz neu war, die ist jetzt, gibt es jetzt ein Jahr, gut ein Jahr, da habe ich als allererstes gedacht, oh super, da lade ich mir Chrissy Nichols ein. Ein ganzes Jahr hat es also gedauert, bis du hier mein Gast sein konntest, freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch.
Wann kommen die Sachen im Fernsehen, über die wir gesprochen hatten, Fernsehsachen?
Im Fernsehen weiß ich
nicht. Wo du eine Schauspielerin bist.
Ja, die Fernsehsachen, wann genau, weiß ich nicht was, aber Kreumann ist am 5.11.
Am 5.11. läuft Kreumann und du bist dabei.
Ich bin dabei.
Toll. Maren Kreumann ist übrigens unser Gast hier im Dezember.
Nein.
Bei Plus Eins.
Ich liebe Maren.
2 Stunden mein Gast sein.
Hammer.
Allerdings, ja, ist es noch so lange hin, das sage ich bis dahin noch oder andere Mal.
Dann komme ich auch noch mal vorbei und koche ihr Kaffee. Ich bin sehr ein bisschen verliebt in die, die ist wirklich toll.
Und wann kommt dein Album, Chrissy Nichols?
Das weiß ich noch nicht ganz genau, weil jetzt ist Corona, es ist auf jeden Fall fertig. Wir können aber gerade natürlich aus gegebenem Anlass nicht live spielen und das wird sich jetzt alles zeitnah regeln und dann kann ich sofort in die Welt prosaunen, wann es rauskommt. Aber ich hoffe nicht mehr lange und ich hoffe, den ersten Release wirklich in diesem Jahr machen zu können.
Heißt dein Album so wie du?
Ich weiß noch nicht, wie es heißt.
Okay. Ich habe kann ich was vorschlagen?
Schickapo!
Danke. Okay,
stark.
Das war Plus Eins für heute. In der kommenden Woche wird sie hier die liebe Sonja begrüßen. Vielen Dank, dass du da warst. Das war's schon wieder. Sag tschüss.
Tschüss.
Tschüss.